Ready, Calvin and Pigeon? Robin, ja, ich bin das letzte Mal so erzählt, was so in einem barocken Gelehrsamkeitsbuch steht, nicht wahr? Wie das ausschaut, und bei diesem Rahmen scheint also auch dann der Magnetismus oder also die Lehre von Magneten bei diesem Magnet verfolgt. Nun möchte ich vielleicht zunächst fragen, ob Sie selber noch irgendetwas fragen möchten oder wissen möchten oder ob Sie eben meinen, man sollte noch etwas, könnte noch etwas. Und falls es nicht jetzt gerade der Fall ist, so möchte ich Sie doch sehr auffordern, mir, falls Sie also irgendwelche Wünsche haben, die mitzuteilen, ja?
Wer kann es vielleicht auch mal umfassen?
Ja, weiß ich, ich meine, das Semester dauert mir noch eine Zeit. Und ich habe also ein, so in meinen Plänen, ein Kapitel möchte ich machen, wo ich dann diese Mechanik, nicht wahr, behalte und auch in diesem Rahmen dann das Raumproblem. Und ich glaube, dass Giordano Bruno doch wesentlich in diesem Rahmen dann gehört. Und ich werde also mich daran erinnern, wenn ein spezieller Wunsch besteht, dass man von Giordano Bruno redet, dass ich also das Buch Gesse mit Giordano Bruno zu besprechen. Der Giordano Bruno gehört ja auch zu den unmittelbaren Vorläufern. Er ist, ja, wie Sie vielleicht wissen, im Jahre 1600 in Rom verbrannt worden. Er ist übrigens nicht verbrannt worden wegen seiner kosmologischen Ansichten, sondern wegen seiner theologischen Ansichten. Hauptsächlich hatte eine ketzerische Marienlehre. Und das war also ganz besonders schwierig in der damaligen Zeit. Er war überhaupt nicht mehr, er war ein Sprung oder Mönch und hat dann in Genf gelebt, und in Oxford gelebt, und in Wittenberg gelebt und gelehrt an allen Universitäten. Das hat man natürlich gar nicht geschätzt, denn das waren ja Hochburgen des Protestantismus. Und er galt also als ein Erzketzer. Im Übrigen ist es so, nicht wahr, im Gegensatz zu Galilei, so sind die Inquisitionsakten, also die Prozessakten in Rom, sind entweder nicht erhalten oder nicht zugänglich. Das weiß man nicht. Also man weiß nicht, ob die Prozessakten bezüglich Giordano Bruno überhaupt noch irgendwo erhalten sind, die römischen Prozessakten, sodass man auch nicht weiß, warum man ihn eigentlich genau verbrannt hat. Man weiß nicht nur die Akte der Lutheranischen Inquisition, dort weiß man natürlich, was die Aussage für ihn gemacht worden sind. Ich vermute aber, dass keine anderen Anklagen für diese Sorte gemacht worden sind. Also diejenigen, aufgrund von denen die Lutheranische Inquisition in einem Fremden hatte. Und dann nach 10 Jahren lang. Ja, nun, ich habe erwähnt, dass eben die früheste Schrift von den Magneten, die wir haben, ist diese von den Petrus de Marienburg. Und dort wird eben schon der Magnet. Der Magnet, wie gesagt, dass man mit dem Magnetstein zu einer Kuppel schleifen kann, dass man darauf dann die Pole und die Meridiane feststellen könne. Wobei die Idee ist, dass sich der Magnet nach dem Himmel richtet und dass er dabei, wenn man ihn so richtet, dass er sich dann auch noch mit dem Himmel dreht. In diesem Büchlein von dem Geister ist dann ja noch ein Perpetuum mobile beschrieben, wobei diese Beschreibung total unverständlich ist. Ich habe dann festgestellt, dass bei Giordano in, ich glaube, die Redung der Evangelisten, diese Skripten mit Mobile auch beschrieben ist und er sagt, er habe das erfahren von irgendjemandem, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, aber ich bin ein Spanier. Er habe das also, wisse, dass es was gebe und er schreibt das auch und da kommt dann wieder viel von den Leichen vor und vielleicht. Man kann bei Cardano etwas wissen, das stimmt, die Position ist. Aber der Cardano selbst ist der Auffassung, dass es der Betum Mobile nicht funktionieren könne, weil ja nur am Himmel eine lebende Bewegung sei, auf Erden sei also die Bewegung niemals bilden. Und er weist auch genau darauf hin, was die Voraussetzungen sind, dass dieses Betum Mobile funktioniert. Und dabei ist es eben so, dass Vorstellungen über Anstiegsbeziehung und Abstoßung herrschten, die halt dynamisch waren. Nicht wahr? Man hat schon gemerkt, dass der Magnet schwächer abstößt als anzieht. Und das kommt davon her, weil, dass wenn Sie zwei Magneten gegeneinander liegen, dann entmagnetisiert das Feld in den Magneten. Wenn man die Magneten so wie dass sie gegenseitig anziehen, dann magnetisieren sich die Magneten gegenseitig. Dass man das im einen Fall eben die Anziehung größer wird, weil das magnetische Dispone nicht größer ist, als im abstoßenden Fall, wenn die beiden Magneten einen Finger zutreiben. Der Magnet ist dann völlig, hat ja nicht eine unendliche Koerzitivkraft. Besonders ein Magnetit, diese Magnetiten sind ja nicht verflüchtet, permanent. Darauf wird gekannt. Und um diese Bemerkung hat man die Hoffnung erweckt, dass man eben mit dem Anziehen und Abstoßen, wobei das Anziehen immer stärker ist als das Abstoßen, das so schaukeln könne, dass das Ding auch nicht besser wird. Was aber doch falsch ist. Nun, schon bei dem Pelgrinus, also bei dem Peter von Marburg kommt, spielt dann auch eine wichtige Rolle, dass wenn man den Magneten, also wenn man so einen Magnetstern hat, und das sind die Pole, und man durchschneidet die so, nicht wahr? Das ist also ein Nordpol, das ist ein Südpol, dass man sich dann hier ein Nordpol bildet und hier ein Südpol. Und dass dann diese beiden Stücke, wenn man sie also so zueinander hält, dann ziehen sie sich an und wenn man sie so zueinander hält, dann ziehen sie sich auch an, aber wenn man sie so aufstellt, dass sie sich dann abstoßen, nicht wahr? Das heißt also, diese Polarität bleibt erhalten, wenn man den Magneten teilt. Es ist also nicht so, dass wenn man ihn so teilt, dass dann hier keine magnetische Eigenschaft ist und hier nur der Nordpol bleibt, nur der Südpol, sondern dass sich beim Teilen eben ein neuer Pol bildet. Das hat also die Leute natürlich sehr fasziniert. Und das steht schon bei dem Petrus und Magnetpol. Nun, bei dem Peregrinus ist, wie gesagt, das 7. Buch der Magneten geliefert und umfasst 50 Seiten. Es ist also ein verhältnismäßig größeres Essay. Und ich will Ihnen jetzt auch wieder zur besseren Unterhaltung das Vorwort vorlesen. Oder habe ich das schon gemacht? Und zwar von den Edelsteinen gehen wir über zu den Steinen, deren erster und wunderbarster der Magnet ist, in welchem die Majestät der Natur am meisten hervorleuchtet.
Ja.
Also, und da wird also dieser
ja.
Doch, und der Sarpi, und ich habe Ihnen erklärt, wer der Sarpi ist. Also, Ranggeschichte der Päpste im ersten Buch, können Sie das nachlesen. Der wird dort auch beschrieben bei Ranke, nicht wahr, wer sein Vater war, und so, das ist alles ganz wichtig. Der Ranke ist also so ein, und das ist der bedeutendste deutsche Historiker, neben Mommsen. Aber also Mommsen war ein Spezialist, der hat sich da nur mit römischer Geschichte beschäftigt. Und das Hauptverdienst von Mommsen Wisst ihr, dass er diese römischen Hühnchen gesammelt hat in einem großen Sammelwerk veröffentlicht und kommentiert hat, und das ist also eine Quellensammlung, weil er eben herausgefunden hat, dass mit Hilfe dieser Inschriften die historischen Nachrichten sehr wirksam ergänzt werden können. Deren Ranke ist also der Universalhistoriker, der hat also war eine Geschichte der südlichen Völker geschrieben, das ist doch ein Lieblingswerk, nicht gefunden, groß, bedeutend. Aber da steht also da der berühmte Satz, den man immer zitiert im Vorwort, dass er erzählen möchte, wie die Dinge zugetragen. Dann hat er aber eine deutsche Geschichte in der Zeit der Reformation verfasst. Dann hat er eine englische Geschichte zur Zeit, vor allem im 17. Jahrhundert verfasst. Dann hat er eine französische Geschichte verfasst, auch hauptsächlich im 16. und 17. Jahrhundert. Aber das geht also in Deutschland, ist das die ganze Reformationszeit, also das ganze 16. Jahrhundert mit einer Einleitung in frühe deutsche Geschichte behandelt. Die englische Geschichte enthält auch eine Einleitung, die englische Geschichte relativ kurz behandelt, ist eine große Entwicklung, ist also von Sachen von Elisabeth bis zu Clovis Revolution 1689. Dann wird es wieder kleiner im Maßstab, aber das umfasst das geht also ganz nicht gleich mal an den Fall. Dann hat er in dieser Geschichte der Mächte geschrieben, nicht wahr? Vor allem auch im Bischof und 17. Jahrhundert, die aber die napoleonische Zeit. Das sind alles große Werke. Er hat einen etwas professoralen Stil, so nicht wahr? Diese Art, wie dann die Deutschen die Neigung haben zu schreiben, wo man also so etwas mit der Tendenz der sogenannten Schachgesetze, die sich dadurch auszeichnen, dass dann am Schluss vier Verben hintereinander kommen. Das kann man dann nicht mehr, das ist ja, das kann man auf Deutsch machen, und man muss immer aufpassen, dass einem das nicht passiert. Wenn man nun sich aber eingelesen hat, dann ist es immer sehr notwendig geschrieben. Er ist ein reiner politischer Historiker, das heißt, seine historische Arbeit baut sich immer auf den Staatsakten, auf den Archiven, eine aus den Archiven erarbeitete Geschichte, aus den Gesandtschaftsberichten erarbeitete Geschichte. Er ist der Mann, der die Entdeckung machte, dass eine unendliche Quelle der Geschichte in, sagen wir, 16., 17. und 18. Jahrhundert, die ganze europäische Geschichte sind die venezianischen Gesandtschaftsberichte. Nämlich die Venezianer waren die Ersten, die überhaupt die Idee hatten, dass man Gesandtschaften errichten könne. Das kam davon her, weil das eben eine aristokratische Handelsstadt war und diese, ja, das noch heute so, der Gesandte ist ja vor allem dazu da, Gesandtschaften und hauptsächlich dazu da, die Handelsbeziehungen zu ermöglichen. Das noch heute so. Und dann kann man nicht, und nun war das natürlich zugleich die Mutter. Heute noch so gefahren, Nachrichtenzentralen und so weiter. Und die haben also immer sehr lichtvolle Berichte geschickt und haben auch die verschiedenen Politik beschrieben, welche derzeit und jederzeit. Und der Ranke hatte nun eine große Fertigkeit, diese Berichte lebensvoll über Personen wiederzugeben. Und daher ist etwas, was in seinen Büchern besonders berühmt ist, dass ihm da gewisse Professoren vorgeworfen haben, die sehr pittoresken Porträts der großen politischen Figuren. Das ist einer der Reize. Das ist dann immer unter so Stellen, wo er so, wie soll ich sagen, dichterisch wird, wo er eine Figur schildert, eine Szene schildert. Und zwischen Menschen ganz dramatisch. Dazwischen ist es dann gelegentlich etwas trocken. Er war ein sehr kultivierter, ein ungemein gelehrter Mann. Und es werden dann selten kulturgeschichtliche Kapitel eingeschaltet, die sind immer ganz kurz, aber sehr gut. Er wusste schon, worauf es ankommt. Das ist der Grund, warum ich den Rang erwähne, nicht wahr? Das Das soll ja alles gepasst. Die Leute wollen lieber gebietet werden. Das ist das entschieden, aber man muss eigentlich die Leute etwas hinweisen, auch was man wissen kann. Das ist altmodisch, diese Ranke, das ist der gewisse Aufwand. Aber der Jakob Burckhardt hat ja schon gesagt, in seinen sogenannten weltgeschichtlichen Betrachtungen, in der eine Einführungsvorlesung war für Studenten in Geschichtswissenschaft überhaupt, dass eben die großen Werke jeder Literatur, die sind uns immer fremdartig und schwer zugänglich. Es braucht also einen gewissen Aufwand, um überhaupt so etwas lesen zu können. Aber dieser Aufwand, der lohnt sich. Nun, der Bordaufbestand muss also auch unter den Magneten reden. Das hat natürlich also sehr viele Kapitel, 56 hat das Ganze und klar. Wenn Sie sehen, dass Sie 50 Seiten haben, so ist also diese Kapitel sogar sehr kurz. Und er sagt nun zuerst, dass der Magnet eine Mischung von Stein und Eisen sei. Ein Eisenstein oder ein Stein und Eisen. Und so entstehe eine Freundschaft zwischen den beiden, zwischen Eisen und dem Magnet. Denn der Magnet ist eben mehr Stein als Eisen. Und darum zieht er den Stein an. Dagegen zieht er das Eisen an. Und er ist sich selbst Stein genug. Dagegen zieht er sich das Eisen an, wie, weil er eben irgendwie seine eiserne Natur verstärken will. Er ist nun in der Tat ein Eisen. Er setzt das hier also so. Er sagt dann auch, dass man die Kohle üben könne, wie das der Pyrrhus beschreibt, genau gleich. Er sagt, er zitiert in diesem Zusammenhang nicht, aber er sagt in einem späteren Abschnitt, dass also er gehört habe, dass ich über den Magneten geschrieben habe, aber er habe dieses Buch nicht finden können. Also er hat dieses Buch nicht gekannt. Aber das ist eben so nicht wahr, er hat das eben über den Sagen gepackt. Und dann doch viel mehr. Nun kommt auch wieder das Zerbrechen des Magneten hinter, und zwar hat er nun folgende Idee. Er fasst das nicht so aus, sondern wenn er den Magnet hat, dann ist es also diese beiden Pole und dann stellt er sich vor, dass da so eine Linie existiert, die diese beiden Pole verbindet. Und diese Linie ist sehr wichtig, denn diese Linie, die hat also, ist also im Magnet, die sich dann zeigen wird, beweglich. Nun, zunächst ist es so, wenn man jetzt also da den Nordpol hat und den Südpol und man teilt das so, dann entsteht eben hier ein Südpol und hier ein Nordpol. Und das findet er nun deshalb ganz besonders wichtig, merkwürdig, weil ja man hier sozusagen in einem Punkt teilt, sodass diese Stelle selbst die polare Eigenschaft hat, die auseinander. Das irritiert das sehr, ihn sehr. Er würde erwarten, dass wenn man so teilt, dann müsste es dann doch so herauskommen. Weil das ist ja derselbe Punkt, nicht wahr? Also dieser Punkt und der, das ist ja sozusagen derselbe Punkt. Und jetzt ist das doch unbegreiflich und wunderbar, nicht wahr? Das wird dann so wunderbar, dass jetzt hier zwei entgegengesetzte Eigenschaften in Erscheinung treten. Nun, das nächste, was er dann, man kann das dann also mehrfach zerbrechen, und dann gibt es immer, und was ihn besonders interessiert, ist dieses, man kann den Magneten auch längs teilen. Und dann entsteht aus dieser einen Linie entstehen zwei. Und dann ist es so. Und daher ist also diese Linie im Magneten beweglich. Dieses Experiment ist neu. Das steht also nicht hier in der Autor. Und die Beschreibungen sind gelegentlich etwas verworren und der Gilbert, der polemisiert dann auch gegen den Porta immer unterbrochen, denn das ist der Hauptautor, was ihn es gibt. Und dabei wirft er ihm auch Dinge vor, die falsch seien, die bei Porta nicht falsch sind. Sie sind nur so geschrieben, dass man sie falsch verstehen kann. Und dann ist es eben falsch.
es wird die Frage aufgeworfen, ob er den Magneten umoberhängen, Magneten ummagnetisieren kann. Und es wird auch die Frage aufgeworfen, woher eigentlich die Abstoßung kommt. Das wird als eine Freundschaft, als eine Sympathie, nicht wahr? Eine Freundschaft, zwischen diesen Polen. Dann wird festgestellt, dass der Magnet desto stärker ist, je größer er ist. Und dass eben die Anziehung stärker ist als die Abstoßung, wird auch festgestellt, das ist wichtig. Ferner wird festgestellt, dass die magnetische Wirkung alles umfasst: Holz, Stein, Metalle, nur nicht Eisen, und das scheint mir ganz besonders wunderbar. Man kann die Kraft des Magneten durch Wägen bestimmen, indem man also Magneten hat, dann hat man Eisen, nicht wahr, das zieht, ist angezogen, und nun hat man eine Waage und dann tut man so viel Gewicht drauf, bis das abreißt. Und dann hat man die Kraft, mit der es abreißt, und dann kann man noch das Eisen ausbalancieren und weiß nicht, was so klar, wie man das macht. Er beschreibt auch das Anziehen und der Abstoßen des Eisens, wobei immer noch so eine etwas konfuse Vorstellung ist, dass hier, nicht wahr, das ist ja sozusagen der Äquator des Magneten, dass hier auch noch besondere Anziehungskräfte herrschen müssten. Ich war, das hat damit zu tun, dass mit der Tradition, dass der Magnet ein Bild des Himmels ist. Und am Himmel gibt es eben 6 Kardinalpunkte, nämlich den Nordpol, den Südpol, dann die beiden Äquinoxialpunkte und dann die beiden Solstitia, nicht? Also auf dem Äquator noch die 4, nicht wahr, Punkte. Nicht? Das sind die ganzen 6. Das ist schon bei Aristoteles so, nicht wahr, dass man 6 Raumrichtungen unterscheidet, aufwärts, abwärts, rechts, links, vorn, hinten. Und das irritiert dann manche Leute, weil wir doch da geneigt sind zu denken, der Raum habe 3 Dimensionen. Und dann sagt man, ja, aber dann ist das doch komisch, der Aristoteles hat sozusagen 6 Dimensionen. Das ist natürlich eine völlig falsche Interpretation. So darf man nicht interpretieren, das ist verkehrt. Der Begriff der Dimension, den gibt es gar nicht bis in die neuere Zeit. Sondern es gibt eben zum Beispiel bei Euklid heißt es, ein Körper hat Höhe, also Länge, Breite und Tiefe. Das ist natürlich die 3 Dimensionen, aber die 3 Dimensionen, das ist abstrakt. Länge, Breite und Tiefe, das sind Richtungen, die ich selbst setze. Das ist so, das ist so, das ist die Breite, das ist die Tiefe, nicht wahr? Die Länge, die Breite, die Höhe, das ist schon gut. Und da kann man natürlich noch herauf und herab fahren. Das ist ganz logisch. Aber das hat nichts mit dem, dass das auf dasselbe herausläuft, in gewissem Sinne, die 3 Dimensionen, ist richtig, weil eben der Raum dreidimensional ist. Das ist ein Faktum. Aber die Frage ist, wie schaue ich das an? Das ist etwas ganz anderes. Und weil man nun also diese Idee hatte, nicht wahr, dass es eben hier auch noch so, dann hier, das sind diese 4 Punkte, dann muss eben hier doch auch noch irgendetwas passieren. Das war so die Idee. Und wenn man das fest sich vorstellt, dann sieht man natürlich auch etwas ganz Schwankes. Doch ein bisschen. Nun, ich meine, wir wissen ja, wie in der Experimentalphysik so könnte solche Sachen passieren, nicht wahr? Ein Experimentator hofft, der Effekt nicht zu sein, dann Dann eventuell ist es richtig, dann war er eben ein guter Mann. Später, wenn man das Experiment wiederholen will, stellt man fest, dass auf diese Weise gar nicht bewiesen werden kann. Er hat es aber richtig geraten, nicht wahr? Aber wenn er nicht ein guter Mann ist, dann ist es eben falsch. Das ist das, was ich gemeint habe. Der Wunsch ist eben der Vater des Gedankens. Nun, bei Anzieh und Abschluss ist es sehr charakteristisch. Der Porta, der zitiert ununterbrochen so immer diese alten Autoren, also den Plinius natürlich und dann auch den Orpheus, der den Haupt zitiert. Und der Orpheus spielt also eine ungeheure Rolle. es gab, es gibt so. Ich glaube, der Mensch weiß wie alt die Schrift. Stammel wahrscheinlich, die sind gar nicht so alt. Das Stammel wahrscheinlich, was im Winter vor ist, die sind ja gut. Das sind die orphischen Schriften. Da gibt es aber die orphischen Schriften. Also da, je nachdem, wie Leute gearbeitet sind auch heute, das ist also die sympathisierende, die orphischen. Und dann hat man immer, das sind also so die Dicke. Die hat man im Altertum dem Orpheus mit der Dicke zugeschrieben. Das sei also, das sei eben ein Dicke. Und das sind dann so etwas mystische Schriften, und da kann man dann alles rein interpretieren, was die immer sehen. Und schön. Nun wird auch festgestellt, dass die Liebe zwischen des Magneten zu Eisen größer ist als die Liebe zwischen den Magneten. Und dann wird behauptet, dass der Magnet eben eigentlich nur aus den Polen anzieht. Also aus diesen Punkten allein findet die Anziehung statt. Das wird behauptet. Und dann wird eben auch festgestellt, dass der gleiche Magnet, der das Eisen anzieht, es auf der anderen Seite abstößt. Es gibt aber keine Magnete, wie das Plinius behauptet, die das Eisen überhaupt abstößt. Da hat also Plinius böse geirrt. Der gleiche Magnet, der anzieht, stößt auch ab. Nur, das ist so, nicht wahr? Das war also etwas, hat denn jetzt der Gilbert herausgefunden. Wenn Sie einen Magneten nehmen und Sie nehmen einen Eisenstab, dann wird natürlich dieser Eisenstab vom Magneten angezogen. Aber jeder Eisenstab ist ein bisschen permanent. Die Folge davon ist, dass wenn jetzt das ein Südpol ist, dann hat er hier einen Nordpol und einen Südpol. Wenn ich jetzt mit diesem Eisenstab hier runtergehe, dann wird natürlich der Eisenstab, wenn ich nicht zu nahe an den Pol gehe, sodass der Magnet wieder der Eisenstab ummagnetisiert wird, also wenn die Kollektivkraft nicht überwunden wird, dann wird das natürlich hier unten abgestoßen. Daher ist es so, dass der gleiche Magnet, der das Eisen anzieht, stößt es auch ab. Dass das nicht in diesem Sinne wahr ist, ist klar. Aber man musste eben sorgfältig überlegen und sorgfältig experimentieren, um herauszufinden, dass man hier einen Fehler macht, wenn man so operiert. Denn das Eisen ist jetzt magnetisch geworden, jetzt ist ein Magnet. Nun, aus der Tatsache schließt, dass also der Magnet das Eisen auch abstößt, werden dann Spiele beschrieben, die sind zum Teil rein fantastisch, dass man also so Figürchen hüpfen lassen könne. Und wenn man da so Eisenfigürchen habe und unten einen Magnet und man fährt so hin und her, dann hüpfen die Figürchen auf und ab. Das ist nicht quasi hüpfen, sie stehen nur auf. Das ist wahr. Aber sie hüpfen nicht. Aber das beschreibt er, also offenbar waren die Leute so begeistert, wenn die so angeklappt sind, haben sie sogar gesehen, wie sie hüpfen. Nun, dass Eisen magnetisiert ist, wird, das wusste er, und dann zitiert er, also er wird immer der Ion bei Platon, zitiert dann auch der Nikolaus, den Plinius, der heilige Augustin und so weiter. Er stellt sich vor, es gibt einen Wirkungskreis des Magneten, außerhalb dieses Wirkungskreises wirkt der Magnet dann überhaupt nicht. Im Übrigen ist es so, dass also diese Bemerkungen sich immer wieder holen. Es gibt also, es ist nicht sehr geordnet, es gibt dann immer wieder Kapitel, wo dasselbe noch einmal geschrieben wird. Das ist auch so eigenartig. Also ich habe die alte Leitung, die Leute haben. Das ist ja so, man wundert sich, wie unendlich viel diese Gelehrten geschrieben haben, dass der Kaffado hat, unendlich geschrieben. Aber ich habe den Eindruck, sie sind hingesetzt und haben einfach geschrieben, das hat man nicht wieder gelesen, das hat man dann gedruckt. Das ist auch noch bei Leibniz, ich glaube, diese Idee, dass es heute keine solche Universalgelehrten mehr gäbe, wie den Leibniz und die ganze diese unerhörte Produktivität hätten und so weiter. Ja, also ich meine, man muss da ein wenig sehen, wie diese Produktivität war und wie diese Universalität war. Sie haben natürlich über alles geredet, über das, was sie verstanden und über das, was sie nicht verstanden. Daher waren sie universal gelehrt. Nun, es wird auch festgestellt, dass wenn man den Magneten zu stark erhitzt, also den Magnetstein, dass er dann zerstört wird. Und dabei beobachtet man, dass diesen Magneten eine schwächliche Seele entweicht und die muss offenbar mit dem Magneten. Sie lachen nicht. Es ist auch Gilbert gewesen, der gemerkt hat, dass das Unsinn ist, dass nämlich der Magnet keine schwächliche Seele hat. Nein, es ist eben so. Nicht wahr, diese Magnetsteine, das sind ja Eisenerze. Nun, gewöhnlich ist es eben kein reines Ferrit, sondern es ist immer etwas mit Ferrit verunreinigt. Und das ist Schwefel. Und dann, wenn man es heizt, dann wird der Schwefel, nicht das, das Rösten des Ferrits, dabei wird also Schwefeldioxid erzeugt. Und das nannte man den schwefeligen Dampf, nicht das Licht auf dem Schlitten. Nun, Gilbert hat dann bemerkt, dass die besten Magnetsteine eben keinen Schwefel enthalten. Nun, ist es so nicht wahr? Hier, man kann überhaupt das nicht ganz richtig begreifen, wie man weiß, dass in dieser Zeit, noch im 18. Jahrhundert, galt ja die arabisch-paracelsische Lehre, dass die Metalle, also die arabische Lehre, die geht auf Geber zurück. Geber geschrieben mit G, aber man muss sagen Geber. Das G muss gehört werden. Wenn man nämlich Geber sagt, dann ist das praktisch richtig, bis auf die Vokalisierung. Heute schreibt man zum Beispiel so. Oder mal schreiben. Nur das ist nur eine andere Schreibweise für Schäfer, wie Sie sehen. Denn es stimmt alles, J stimmt, das B stimmt, das R stimmt, die Vokale sind eh schon mild. Man sieht daraus, dass diese mittelalterliche Schreibung der arabischen Namen, das ist keine Verballhornung, das habe ich immer gemeint, wie ich ein Student war. Warum haben die so entsteht? Sie haben sie gar nicht entsteht. Sondern wie man die Vokale ausspricht, ist eben willkürlich. Und die Konsonanten sind immer richtig wiedergegeben, nur darf man nicht da sagen Geber. Dann ist es natürlich falsch ausgesprochen, weil G vor E, das kommt ja aus dem französischen Bereich. Also aus dem romanischen Bereich, dann heißt es eben Geber. Dann ist es schon weg. Also das ist so. Und dieser hat etwa im 9. Jahrhundert gelebt und diese Theorie hat dann die chemische Theorie der Atome, der die Elemente sind. Das war eine Theorie der Metalle und die Metalle bestehen eben aus Quecksilber und Schwefel. Nun, das Quecksilber, aus dem die Metalle entstehen, ist natürlich nicht das gewöhnliche vulgäre Quecksilber, sondern das ist eben unser Quecksilber, unser Quecksilber. Und nämlich das Kehle. Und der Schwefel ist auch nicht der vulgäre Schwefel, sondern das ist eben wiederum Sulfurius Noster, nicht wahr? Der alchemische Schwefel. Aber in den Quecksilber und in dem Schwefel sind eben doch diese besonderen Stoffe Qualitäten, das weiß man nicht so genau, in besonders ausgeprägter Weise enthalten. Das Quecksilber und das der Merkurius. Also beide die Stoffe gelten als Spiritus, als Geister, und zwar deshalb, weil sie beide volatil sind. Das heißt, man kann sie mit dem Quecksilber oder Hitzen verdampfen. Und den Schwefel, den kann man ja bekanntlich auch verdampfen. Beide Male, wenn man das macht, nicht wahr, dann in einer Retorte, dann schlägt es sich auf der anderen Seite in einem Gefäß wieder als Schwefelblumen oder als kleine Quecksilber. Nun, das Quecksilber hat eben die typisch metallische Eigenschaft, nur ist es nicht fest. Es ist fest. Der Schwefel hingegen, der ist gelb, der ist das, der Inbegriff alles dessen, was brennen kann, Und Urma die Meinung, dass wenn man die beiden verbindet, dann kann man sie fixieren, dann werden sie in ihrer Verbindung fest. Und da ist es immer ein Problem, den Schwefel und das Quecksilber zu fixieren. Und wenn man fixes Quecksilber hätte und fixen Schwefel, dann hätte man die Möglichkeit, Gold zu machen, denn das Gold ist offenbar eine Verbindung, eine fixierte Verbindung von Quecksilber und Schwefel. Das sieht man daran, dass das Gold gelb ist, nicht wahr? Und die metallischen Eigenschaften hat, aber nun dem Feuer widersteht, man kann es nicht mehr verschwinden. Nun, daher müssen in allen Metallen diese Stoffe enthalten sein. Und wenn das der Magnet daher also diesen metallischen Charakter hat, dann ist es ganz natürlich, dass wenn man ihn erhitzt, dass eben Schwefel herauskommt. Ich glaube, das liegt an dieser Sache. Also, man hat daher hauptsächlich, also ein Hauptexperiment war immer der Versuch, mit Hilfe von Quecksilber und Schwefel Gold zu machen. Das war doch die Idee. Und wenn man das versucht, dann entsteht, wie ja die alle wissen, entsteht eben Quecksilbersulfat, der Zinnober. Daher ist die Idee, dass eben der Stein der Weißen ein rotes Pulver sein muss. Ich glaube, wenn man Quecksilber und Schwefel verbindet, dann bekommt man ja ein rotes Pulver. Und das ist doch schon fast Gold, wenn man das nur richtig behandeln würde. Das muss eigentlich Gold sein. Also muss der Stein, wird der Stein der Weißen immer als ein rotes Pulver. Und natürlich, die Namen sind dann fantastisch. Also ich zitiere immer gern, also ist ein Faust, ein großer Spaziergang. Lesen nicht, dann geht der Faust mit dem Vater spazieren und erzählt von seinem Vater. Mein Vater war ein dunkler Ehrenmann, der die Natur und ihre Kreise in Redlichkeit, doch jedoch auf seine Weise in rindenhafter Mühe sah, der in Gesellschaft von Adepten sich in die dunkle Küche schloss und nach dem männlichen Rezept in das Widerliche zusammenbrach. Da ward ein roter Wölf, ein kühler Freier, im lauen Bad in der Wiege vermählt und beide dann mit offenem Flammenfeuer von einem Brautgemachtig angelegt werden. Er schien darauf mit Furcht und Farbe die junge Königin im Glas. Das war die Abwehr. Die Patienten starken und niemand fragte der Genas. So haben wir mit höllischen Latwergen in diesen Tälern zum Werden Weinschieber aus dem Kies getrunken. Nun, was hier beschrieben wird, ist eben nicht mehr der rote Löwe, das ist der Schwede. Die Lilie, das ist das Quecksilber. Und die werden im lauen Bad, das heißt, man wärmt ihn zusammen, vermählt. Dann entsteht der Zinnober. Und das wird nun destilliert. Daher wird es wohl oft in Flammen vor allem von einem Brat gemacht. Dabei, wenn sich nun im ersten Moment in der Vorlage, das wird ja so das Sublimat hinterschlägt, dann erscheinen die Farben dünner Blätter. Und das ist die Königin, die nicht die Farben erscheint. Auch die Kalter Koronen. Und also der Goethe hatte diese Literatur sehr gut gekannt, ja, der war mit Freien Klickenberg und hat kennengelernt, wie er da so etwas erinnerkrank und sonst nicht war, seine Studium in Leipzig und Straßburg in Frankfurt. Da hat ihn ja die Kriterien, das war ja sehr psychologisch der einzige, der hat er das. Und dieses Zitat ist also ausgezeichnet, weil es beschreibt die ganze Sache. Und zwar, man hat natürlich ein Quecksilberpräparat, das hat der Paracelsus gefunden, da hat man das nicht mal möglich gemacht, das ist getan. Mit der Syphilis hatte man ja ziemlich viel Erfolg. Das hat man nicht gemacht. Ich habe das nicht unheimlich gehört, dass ich das nicht gemacht habe. Aber ich muss jetzt nicht verschwinden, sich nicht behalten, das war ja auch so. Nun eben, er weiß dann, dass der Diamant den Magneten nicht hilft. Oder jedenfalls magnetisiert der Diamant das Eisen nur ganz schwach. Wieder nicht fragen. Ein bisschen sieht man halt doch. Aber also Boxblut schadet auf keinen Fall. Nun, die kräftiges Diamanten, die haben mit der Venus zu tun. Und er zitiert dann ein Gedicht eines Marco Deus, der davor weiß ich nicht. Und da wird dann festgestellt, dass der Magnet die Gatten versöhnt und wir wissen nicht, ob ich seine Frau untreu sei, legt einen Magnet unter den Kopf, ist sie untreu, so bleibt sie im Bett, ist sie untreu, so wirft sie der Magnet aus dem Bett. Den Magneten über glühende Kohlen kennt. Dann entweicht ihm eben ein Melancholikus, denn der Magnet ist ein Melancholikus. Und daher kann man das in einem Haus machen und dann entweicht also in diesem Haus der Rauch. Und das macht dann alle Leute ganz verrückt, die in diesem Haus sind. Die meinen dann, das Haus sei verzaubert und so flüchten sie. Und diese Methode benutzen nun die Diebe, auf diese Weise vertreiben sie die Leute aus den Häusern und dann können sie im Haus alles einpacken. Das kommt eben von diesem melancholischen Charakter des Diamanten, der durch die Wärme erregt wird und im Hirn melancholische Ideen macht und erschreckende Fantasien. Man kann auch lesen, dass der Magnet das Kopfweh entferne und der Galen sagt, er habe eine reinigende Kraft, sodass er Wassersüchtigen gegeben alle Feuchtigkeit aus dem Bauch einführt. Nun, vielleicht noch hierzu, nicht wahr, muss man doch am liebsten, nicht wahr, diese, wir haben ja von den vier Elementen gehört, Feuer, Wasser, Luft und Erde, und dabei auch Aristoteles, aus den Urformen Feuchtrocken waren und Kalt erzeugt werden. Und die vier Elemente stammen natürlich nicht von Aristoteles, die finden sich schon bei Empedokles, also um 500 vor Christus. Und die spielen besonders eine Rolle bei der, in der hippokratischen Schule. Das war also eine erste Schule zur Zeit Platons auf der Insel Kos, wo also der Hippokrates lebte, der als Nachkomme oder Sohn des Asklepios galt. Der Asklepios seinerseits ist dann ein Sohn Apollos. Der Asklepios galt als Heros. Nun, ich war, die Unterscheidung von Göttern und Heroen ist eine Erfindung eigentlich der alexandrinischen Theologie. Die Heroen sind natürlich auch Götter, genauso wie die anderen. Das ist dann nur sozusagen aus dogmatischen Gründen hat man so eine Unterscheidung gemacht. Diese Unterscheidung ist genau dieselbe wie die Unterscheidung der katholischen Kirche zwischen den eigentlichen Gottheiten und der, nicht der Vater, Sohn und Geist und den Heiligen. Aber natürlich, praktisch ist die Maria eine Gott, eine Muttergöttin. Ich meine, für die praktische Religion in Italien, in Spanien, wo die Leute wirklich katholisch sind, ist natürlich die Maria, jeder Mann, der als Ethnologe oder Religionshistoriker in Italien reisen würde und schauen würde, was für Götter die Italiener anbeten. Nur hatte ich einen. Den Gottvater hat man noch niemand angebetet. Es gibt ja keine den Gottvater gewidmeten Tempel. Welche Tempel gibt es denn? Ja, Marientempel. Überall die erste große katholische Kirche in Zürich. Frauenkirche, also ein Marientempel, ist Hauptwallfahrtsort in der Schweiz und ganz nördlich der Alpen, der wichtigste, ist natürlich Maria einzig, ein Marientempel. Und da geht man mit der schwarzen Mutter Gottes und so weiter. Also die Maria ist, wenn man ökologisch das anschaut, und ich frage, was die Theologie nehme, dann ist es klar, dass die Maria die Hauptgöttin ist, zu der man betet, zu der man hofft, dass sie einem hilft. Die Marienheiligtümer sind die wichtigsten. Und wenn man also so, das so anschaut, ist es klar, dass etwa der heilige Antonius von Padua, Il Santo, in Padua, das ist ein Gottding. Die Leute reden nicht von der Kathedrale, sondern das ist Il Santo. Und die Kirche. Der riesige romanische Kirche, die für den Antonius seinen Leichnam gebaut wurde. Das ist in Santa, und Lamingua del Santo, das ist das größte Heiligtum, das man also hier zugänglich hat, weil er so heilig war, weil er nachher hat,
der Anzug gestorben ist, und dann hat man ihn den Ball zu Gott heiligt. Das war also noch vor der Zeit, wo man heiligt spricht und so, also wo das war immer einfach gefahren, wenn einer heilig war. Ja, das war also im Anfang des 13. Jahrhunderts, sagen wir so, ist er gestorben, ganz jung, der war also so heilig, da war im Schloss, jetzt baut man eine große Kirche, da war also eine romanische Kirche gebaut, und dann hat man den Leichnam ausgegraben und in diese Kirche transferiert, das war schon einige Jahre später, da hat man festgestellt, der Leiche ist natürlich ausgetrocknet und zerstört, aber die Zunge, die eben diese große Weisheit gesprochen hat, die war noch völlig unversehrt, ganz weit beweglich. Und hat also sozusagen immer noch diese Worte sprechen können. Das hat sie getan, aber sie war so, wie sie sprechen könnte. Und das ist La Lingua di Santo, und das ist das, was halt hier in Padua, und dann in allen 10 Jahren in dieser Anschauung ist. Die Leute haben es gefahren dort, gab es auch die Vorgeschichte gebracht, all die Kinder, das war sehr interessant. Man weiß zunächst gar nicht, worüber er geredet hat. Also, darum bin ich nicht, dass er das Gerät nicht so viel Zeit hat. Und der Technik-Bundestag ist natürlich der Bruder der Schule, ist dann auch Vater für die Kultur geworden. Und diese hippokratischen Schriften, die waren also im Altertum und auch eigentlich noch bis ins 18. Jahrhundert. Und wenn Sie ausspielen, den Linien weiter Jahre zu lesen, was ich sehr empfehle, ist ein ungeweihtes Buch. Ich meine, leider fantastisch. Ich war das auch in kurze Kapitel begriffen. Jedes Kapitel passiert übrigens etwas ganz Schwieriges. Es ist also ein Akteur-Roman. Diese wunderbare Geschichte, die er mit diesem Schauspieler hat, was Schloss kommt, das regnet so viel, und sie werden in einem Zeitflügel einquartiert, und dann stellt man fest, man hat was gedeckt, und es ist so kalt, und es regnet. Dann zündet man eine Schmiede an, dann stellt man fest, das ist nur ein Scheinschmiede, nicht, dass da gar kein Kamin dahinter, das ganze Zimmer ist drauf, fühlt eine Katastrophe. Und die Einzige, die sich immer zu helfen weiß, das ist die Feline, das ist so ein, ja, so ein Hüter dahinter. Und die hat natürlich auch ihren Kopf und alles, was man will. Nicht, also geht das noch zu. Und am Schluss wird er dann so von einer Art Freimaurergesellschaft initiiert. Und da findet er dann die Aufzeichnungen von diesen Leuten. Und dann liest man nicht mal, das Kollege ist kurz, die Kunst ist lang, der Augenblick ist flüchtig, also die Entscheidung ist schwierig. Das ist der berühmteste, erste hippokratische Aphorismus. Das kommt dann sehr heraus, nicht wahr? Es ist dann schon. Das ist alles wahr. Die Entscheidung ist wirklich schwierig, der Augenblick ist flüchtig. Das ist einer der Gründe, warum man nie eine Planung machen kann, eine vernünftige, in Kenntnis aller möglichen Umstände. Weil das ist, die Kunst ist lang, aber das Leben ist eben kurz. Die Entscheidung ist schwierig, aber der Augenblick ist so wichtig. Man kann doch nicht warten, dann hat man den Augenblick verpasst, dann nützen wir diese Informationen gar nicht. Darum ist das Leben sehr eine schwierige Angelegenheit. Nun, dort kommen diese vier Elemente vor und sind eigentlich dort berühmt geworden. Und werden mit den vier Säften und den vier Hauptorganen parallelisiert. Und zwar ist das so, nicht wahr? Das Blut kommt aus der Leber und entspricht dem Feuer. Das Phlegma kommt aus dem Gehirn und fließt durch die dunkle Nase ab, das ist der Schleim. Und was entspricht der Luft? Die gelbe Galle. Das kommt aus der Gallenblase und fließt also in die Gedärme ab. Und die gelbe Galle
Verhalten entspricht.
Und die schwarze Galle, Melancholie, ist in der Milz, auf Englisch Spleen. Und das entspricht der Erde. Und die gelbe, die schwarze Galle, das gibt es nicht, nicht wahr? Es gibt also die gelbe Galle, ist der Gallenblatt, das ist richtig. Es gibt das Blut, das ist auch richtig. Und es gibt den Schleim, der aus der Nase kommt, das ist auch richtig. Aber die schwarze Galle gibt es eigentlich nicht. Denn in der Milz, das ist ein Blutorgan und da die antike Anatomie vor allem eine Hundeanatomie ist, wenn man Menschen infizieren konnte, hat man Hunde infiziert, so ist es so, dass beim Hund die Milz viel, viel wichtiger ist als bei uns. Die Milz ist beim Hund ein gewaltiges Blutreservoir, weil die Hunde, nicht wahr, das wissen Sie alle, die können über kurze Zeit ungeheuer schnell rennen. Sie halten das gewöhnlich nicht sehr lang aus. Nicht wahr, dann sind Sie aber über kurze Zeit, der hetzt. Und um diese Hochleistung kurzfristig ausüben zu können, muss er ein Blutreservoir haben, das er einsetzen kann über kurze Zeit, und das ist in der Milz. Dieses Blut ist venös. Und wenn man den Hund tötet, ist die ganze Milz mit einem schwarzen, venösen Blut gefüllt. Und das gilt man für die schwarze Galle, die schwarze Galle für die Melancholie. Und der Melancholiker ist ein Mensch, dessen Psyche von dieser schwarzen Galle, von seiner Milz regiert ist, weil das eine saturnische Eigentümlichkeit ist. Hat er eben diese melancholischen Eigenschaften und Fantasien, nicht wahr? Er hat einen Spleen, wie der Engländer sagt. Das ist genau dasselbe. Das ist nämlich, er hat eine Milz. Der Spleen ist einfach das melancholische Organ. Also, das erzähle ich hier, weil man doch eigentlich wissen muss, was es bedeuten soll, dass der Magnet ein Melancholiker sei. Also nicht, das zeigt nun wieder, dass diese ganzen Lehren, das war ein großes System und alles griff ineinander. Man konnte also damit nicht nur die Physik, sondern die ganze Physiologie, die ganze Psychologie erklären. Und darum war es natürlich nicht so leicht, von diesem aristotelischen System loszukommen, weil wenn man das aufgab, hatte man nichts mehr. Das ist ja auch der Konflikt der heutigen Zeit, dass eben unser Wissen gar keine weltbildnerische Kraft mehr hat. Und wenn wir sie erteilen wollen, dann sind wir unwissenschaftlich und zerstören eigentlich die Basis, auf der wir stehen. Zwar der Mensch muss eben heute einsehen, dass er nicht mehr in einem Kosmos geboren ist. Nun, ich komme zu Hilbert. Das Büchlein von Hilbert über den Magneten ist, wie gesagt, 1600 herausgekommen. Man kann es in englischer Übersetzung in den Dover Editions kaufen und ich empfehle das sehr, dass ich das Ganze interessant finde, was ich da kaufe. Es kostet etwa 10 Franken und das hat auch lustige Illustrationen und das ist auch so der ganze Ton. Und es ist eben das erste bedeutende Buch. Der Hilbert war ein Arzt, das merkt man. Er ist ein Kopernikaner, einer der ersten. Und das hat nun eben Folgen. Nun, ich berichte etwas wieder, wie das da drin steht. Es gibt also ein erstes Kapitel, wo er so eine Art Einleitung, da steht so an, was wurde alles geschrieben und wie. Die meisten schreiben einander ab. Sie wollen den Magneten verstehen, aber sie haben Öl und Arbeit verschwendet, denn sie waren in der Naturforschung ganz unpraktisch, kannten nur Bücher und wurden durch falsche physikalische Systeme, das sind also Theorien, in die Irre geführt. Sie machten keine Experimente, sondern sie legten ihren Überlegungen bloße Meinungen und alte Weiberträume zugrunde.
Ganz neulich hat Batista Porta, ein außerordentlich berühmter Philosoph, das siebte Buch seiner Magia Naturalis zu einem wahren Sammelwerk magnetischer Wunder ausgestattet. Aber er weiß doch wenig, und was er weiß, hat er wohl von Paolo Santi gelernt. Seine Beobachtungen sind ungenau und das Buch enthält viele Fehler. Und doch muss man ihn loben, denn er hat sich an einer großen Aufgabe versucht und hat ja auch manche andere erfolgreich durchgeführt. Er hat auch damit weitere Forschungen angeregt. Dann kommt natürlich wieder, wie sich gehört, die Aufzählung der verschiedenen Magnetarten. Und wo man die findet, die männlichen und die weiblichen Magneten, die starken und schwachen. Dann stellt er fest, wie man den Magnetstein nennt, ich war lateinisch Magnes oder Herkules, französisch Ama, Emma, das ist Adamas, spanisch Piedramant, das ist wieder der Diamantstein, italienisch Calamita, englisch Lodestone und Adamantstone. Deutsch Magnes und, oder Ziegelstein. Also das Buch ist lateinisch geschrieben, ursprünglich aber nicht. Nun, Bemerkung: Lodestone ist also die englische Bezeichnung für Magnet. Für Magnetstein. Und der Sinn dieses Wortes ist leiten. Das ist wie Lodestar, ist der Polarstern. Der Lodestar. Der Lodestar. Das ist der Polarstern, der den Schiff leitet. Also, das ist der Leitstern, ja, weil man nicht den Magnet in den Kompass anmachen kann. Er stellt fest, dass der Name Adamas daher kommen könnte, dass sie Berite ist, Diamant und Magnet. Beides bedeutet. Und dass eben das Eisen von dem Magneten angezogen wird. Das heißt, er entschließt nicht mehr, dass bei dem Magnet Adamas heißt, er mit dem Diamanten etwas zu tun haben müsse. Sondern er überlegt sich, wieso kommt das denn, dass Adamas und Diamant denselben Namen habe. Und dann stellt er fest, dass eben auf Griechisch Stahl und Diamant denselben Namen haben. Dass der Diamant aber den Stahl anzieht. Und daher mag es kommen und so weiter. Nicht wahr? Das ist ein Versuch einer rationalen Erklärung, wie solche Namengebung zustande kommt. Und dann erzeugt er nun eben genau wie schon der Peregrinus, nicht wahr? Den kennt er und den lobt er und er sagt, das ist eben das Büchlein, das mich angeregt hat, das alles zu studieren. Erzeugt er eben wieder diese Kugel, die nennt er aber nun Perella. Diese Kugel ist eben die Perella, nicht wahr? Das ist das Erdchen. Das ist eine kleine Erde. Und das ist eben der Hauptpunkt, dass er nun den Magneten überhaupt nicht mit dem Himmel vergleicht, sondern mit der Erde. Und das war ja auch seine große Entdeckung. Immerhin, er sagt immer noch, auch den Himmel geben die Astronomen, auch in den Himmel geben die Astronomen jeder beweglichen Sphäre zwei Pole und so finden wir auch auf unserer Erde zwei natürliche Pole, zwei feste Punkte, und die sich auf ihrer täglichen Umdrehung die Erde dreht und auf die man sich beziehen kann. Man sieht aber hier, nicht nur die Erde hat jetzt eben Pole, und zufolge der kopernikanischen Wendung, wogegen früher der Himmel die Pole hatte. Die Himmelspole kommen ja auch nach Kopernikus nur dadurch zustande, dass sich die Erde dreht. Im Moment, wo man eben diese Erkenntnis hat, dass sich die Erde dreht, dann hat der Himmel keine Pole mehr und dann wird sich der Magnet ja auch gar nicht mehr nach dem Himmel orientieren. Da ist ja gar nichts, wo er sich orientieren könnte, sondern er orientiert sich offenbar nach der Erde. Nun, also der Magnet
hat also zwei Pole.
Diese beiden Pole sind die primären Enden seiner Bewegung und Wirkung. Aber die Kraft, im Gegensatz zu Postdaktiker, seine Kraft strömt nicht von den mathematischen Punkten aus, sondern von allen seinen Teilen. Je näher sie man aber den Polen kommt, desto größer werden die Kräfte. Diese Pole zeigen gegen die Erdpole, dies gilt, als auch die Gestalt des Magneten sein mag. Aber am besten ist es zu experimentellen Zwecken, eben diese Terella oder Mikrogäe die kleine Erde herzustellen. Also, das ist das zweite, nicht am Magneten sagen, der Magnet hat eben im Ganzen eine Polarisation. Also er erkennt, dass eben dieses magnetische Wirkung kommt nicht von den Polen, sondern das ist überall. Das konzentriert sich doch nur gewissermaßen. Dann wird also all diese Experimente beschrieben, mit der Anziehung und Abstoßung, die Teilung des Magneten, das Anziehen des Eisens, er spielt nicht, dass es weder abstoßende Magneten gibt, noch dass irgendeiner der Pole das Eisen abschließt. Das wird immer alles so. Nun wird gefragt, was dem Eisen sei, und dann sagt er, die Themen sagen, das sei fixer irdischer Schwefel und fixes erdiges Magnetismus, wobei der Schwefel überwiegt. Das Eisen soll erdiger sein als alle anderen Metalle, denn es ist schwer schmelzbar. Das sehen Sie also, was ist diese chemische Theorie, nicht wahr? Wobei er aber feststellt, dass diese Theorie unbedingt ist. Dass die Metalle aus Quecksilber und Schwefel in verschiedenen Mischungen bestehen, findet er nicht plausibel, da alsdann die Eigenschaften der Metalle kontinuierlich verändern. Wogegen es doch faktisch nur ganz eine feste Anzahl von Metallen gibt. Man kannte bekanntlich die sieben Metalle, die man den Planeten zugeordnet hat, das Gold, das Plutonium, das Quecksilber, den Merkur, das Kupfer, der Venus, die Seele, weil man auch von Zypros, Kupfer, das ist der Kypros geheißen, und Kypros war ein Hauptheiligtum der großen antiken Muttergöttin, nicht aber Venus ist ja keine, das ist auch so, nicht wahr? Also in der Schule lernt man, das ist die Göttin der Schönheit, das findet ja ganz schön, nicht wahr? Schönheit. Nun, in Wirklichkeit ist die Göttin, die Venus, die Göttin des weiblichen Geschlechts, nicht. Und daher ist sie sowohl eine Liebesgöttin, wie eine Mutterbild. Das ist immer so. Sie ist ja eine Jungfrau und gleichzeitig eine Mutter. Ja, also beide Aspekte. Sie ist die Jungfrau und sie ist die Mutterbild. Das muss sie sein, sonst wäre sie keine große Leiche. Das Silber ist der Mond, das Eisen ist der Mars, das ist alles klar. Das Zinn ist der Jupiter zugeordnet, das kommt ab und mit, ist ganz absurd. Also erstens wollen wir jetzt einen Platz, also der Jupiter ist ja nur wieder der hellste Planet. Aber dann ist es so, nicht ein reines Zinn, wenn man es biegt, dann knistert es so. Das ist das Zinngeschrei. Also wenn Sie ein Zinngefäß haben, das einigermaßen gut ist, das nicht zu viel Bleifett und Sie drücken es, dann knistert. Dieses Zinngeschrei hat man mit dem Donner des Zeus. Und dann das Blei ist also der Natur und das Blei. Also das glaubt er nicht. Diese astrologische Begründung, warum es solche viele wenige Metalle geben, hält er von einem fantastischen Blödsinn. Er sagt, es müsse besondere Formen der Natur geben, dazu führen, dass ich nur so endlich viele Magneten bin. Nun, diese Formenlehre ist eben scholastisch, aber so ganz dumm ist es natürlich nicht. Diese Quantenzustände, die machen, dass diese ganze Geschichte so diskret herauskommt. Dazu beruht ja die Verschiedenheit der Metalle, die Verschiedenheit der Elemente, dass das so umständlich geht. Das ist ja eine Folge der Quantentheorie, das ist ein makroskopisches Quantenmittel. Und da können Sie sagen, diese besonderen stationären Zustände, das sind natürlich Formen. Das ist ja schon was. Kann man schon machen. aufpassen. Also ganz blöd machen Sie die Dinge. Nun, er hat natürlich auch wieder so ein Ding, so ganz los wie der Mist, dann ist er ehrlich geschwächt, die Balken doch sehr gut. Das muss der Grundstoff der Erdkugel sein, der durch eine eigene Feuchtigkeit zusammengehalten wird und durch eine weitere Feuchtigkeit, also das sind Humore, also das gibt man auch sagen, beherrscht Humor gar nicht. Humor ist ein, daher kommt das Wort Humor. Also ein Mensch, der hat guten Humor, das kommt da auch nicht, weil seine Säfte im Guten vielleicht sind. Nun, er denkt sich, dass bei den Metallen, das ist paracelsische Lehre, noch Salz dazu kommt. Nicht wahr? Der Paracelsus, der hat gesagt, ja, also der Schwefel ist flüchtig und das Wechsel ist flüchtig. Man muss doch auch irgendetwas haben, was die Sache fixiert. Und was fix, das Fixe ist das Salz. Das Salz, das ist nämlich das, was man glühen kann. Und daher hat er dann die Stoffe aus Quecksilber, Schwefel und Salz aufgebaut. Das ist also Paracelsische Lehre. Ob diese Lehre von Paracelsus stammt oder ob er sie nur ausgebreitet hat, das weiß man nicht. Die Prioritäten sollten natürlich schwer auszumachen. Man hat dann zum Beispiel diese drei Dinge, Quecksilber, Schwefel und Salz, hat man also analogisiert mit Anima, Corpus und Spiritus sichtbar, wobei also, und der Geist und die Seele sind ja etwas Verschiedenes, sind ja überall überall. Ja, die Seele ist sozusagen das animalische Unbewusstsein, der Geist ist das Bewusstsein. Ja, der Mensch besteht aus Körper, Geist und Seele. Ja, in Russland besteht er aus seinem Körper und aus seinem Personal aus der Essen. Und aus seiner Seele, nicht das, was es früher war. Also im Altkloster hatte der Mensch einen Körper, eine Seele und einen Personalausweis. Und jetzt hat man die Seele abgeschafft, jetzt besteht er nur noch aus Körper. Das soll man das sein. Den muss man immer nicht führen, nicht verstehen, was man hat. Ja. Nun, er redet dann also auch über das Einzelne und so weiter. Er ist der Auffassung, es sei eitler Wahn der Chemiker, das ist das Ziel der Natur, sei alle Metalle in Gold zu verwandeln. Denn Eisen ist das häufigste Metall, das ist richtig und nach eine sehr edle Substanz. Also er hat da keine Goldvorurteile. Er weiß auch, dass es Eisenmeteoriten gibt, das hat er bei den Trattaro gelernt. Es steht ferner fest, dass die besten Eisenerze magnetisch sind. Und zwar ist es so, dass das Eisenerz im Sinne des Erdmagnetismus magnetisiert ist. Also wenn man Eisenerz in situ hat, nicht mal und schaut, wie ist das, was ist die Magnetisierungsrichtung, dann geht die eben in Richtung des Erdmagnetismus. Also hier auch abgebildet, so schön, nicht wahr? So steht es, und dann ist der Magnet drin. Dann heißt es wieder, die Menschen, er wird nicht, eben immer gewinnt. So, finden Sie auch Polemik ganz lustig. Die Menschen sind kläglich unwissend, was die Natur angeht. Und die modernen Philosophen, die im Dunkeln träumen, müssen erweckt werden, dass sie die Anwendung der Dinge und die Beschäftigung mit den Dingen lernen. Sie müssen dazu gebracht werden, die Buchgelehrsamkeit zu verlassen und das eigene Spekulieren und bloße Vermutungen aufzugeben. Nicht wahr? Das ist so, ich sage das auch bei Galilei, dass er immer betont, man lernt von den Handwerkern. Das haben wir schon bei Vortrag gehört. Man lernt nicht von den Gelehrten, die wissen schon. Man muss zu den Ingenieuren, ich würde mir heute sagen, die haben die praktische Erfahrung. Denn die Leute waren natürlich immer auch interessiert an den praktischen Anwendungen. Man darf freilich nicht diese Preise der praktischen Anwendungen nicht überschätzen und etwa wie viele Leute glauben, dass der wirkliche Zweck oder das wirkliche Motiv der wissenschaftlichen Entwicklung die Anwendung gewesen wäre. Es war mehr dies, man musste natürlich auch Geld verdienen und Interesse finden und wenn man sagen konnte, dass das alles so nützlich sei, dann fand man viel eher Interesse und natürlich Unterstützung. Ja. Und daher hat das immer eine gewisse propagandistische Note. Also man muss da schon etwas aufpassen. Nun, die polare Eigenschaft, dass es also zwei Pole gibt, das heißt der Dizitas, also die Scheitel, Vertex ist der Scheitel, das ist die Scheitelhaftigkeit. Nun, es haben Leute das als Vorticitas gelesen und dann gemeint, das seien die Vortices des Descartes, und dann hat er schon gesagt, er hat auch schon probiert, und das ist unsinnig. Das heißt eben, erstens nicht Vorticitas, sondern Vertexitas, und der Vertex ist der Scheitel. Und die Scheitelhaftigkeit, das sind die beiden Pole nicht. Nun stellt er fest, dass ein langes Stück Eisen, wenn man es auch nicht magnetisiert, von selber die Nord-Süd-Richtung einnimmt. Also er beschreibt, dass man nimmt einen 6 Fuß langen Eisenstab, der etwa 4 Meter dick ist, und den hängt man an einer Seitenfahrt mit Gleichgewicht auf, und dann, wenn man wartet, dann dreht er sich in die Nord-Süd-Richtung. Das haben die Philosophen verstanden. Und er versteht es nämlich, es gibt eben das Erdmagnet, das wussten die Leute eben nicht. Die Erde ein Magnet ist nicht. Aber es gibt da das Erdmagnet. Und das Erdmagnet, das magnetisiert die ganze Eis. Und dann wird das Eis magnetisch und dann stellt es sich ein. Das hat er dann quasi erst. Dabei zeigt nun aber ein solcher Magnet nicht nach dem Polen, sondern nach zum Ort der Variation. Der Ort der Variation, die Variation ist das, was wir heute die Deklination nennen. Also die Abweichung der magnetischen Richtung von der Nordsee. Das hat der Tilbert auch nicht gemacht. Dass diese Deklination von Ort zu Ort ändert. Nun hat Tilbert freilich gemeint, die Deklination, oder wie er sagt, Variation, das sei eine im Laufe der Zeit unveränderliche Eigenschaft. Und er stellt sich vor, dass das durch die ungleichmäßige Verteilung der Erdmasse zustande kommt, also Kontinente und so weiter. Und daher hat er gedacht, wenn man genaue Variationskarten aufnimmt, dann kann man die benutzen, um sich auf hoher See zu orientieren, nämlich zu einer Längenbestimmung. Und denkt das leider nicht, weil die Variation zu schnell, oder die Deklination zu schnell variiert. Dazu ist also einfach die Sache, nicht die Zeit, wo es die See war. Und wenn Sie mit einem solchen Segelschiff gegangen sind, oh, das war doch so. Die Venezia-Seelingen angegeben. Wenn man mit einem solchen Segelschiff auf die Meere runter, und dann geht das sehr lang, und dann ist es sehr schwierig, sich auf den Ozean zu orientieren. Nun, wenn man die Sterne sieht, dann kann man die Breite, auf der man sich befindet, sehr leicht bestimmen, indem man Sterne misst. Aber die Längenbestimmung, das ist eine Katastrophe. Also, ich finde es ideal. Es gibt nichts, an dem man sich orientieren könnte. Die einzige Möglichkeit war, dass man immer die Fahrt misst mit dem Log. Also man wirft das Log, das ist so ein Strick. Und da hat man ein Brettchen dran, so ein Brettchen, und das wirft man ins Wasser, das Brettchen steht senkrecht, und dann hofft man, dass das Brettchen praktisch stehen bleibt, und dann lässt man den Strick laufen durch die Finger, der hat Knoten, die zählt man. Und dann zählt man mit der Sanduhr, nimmt man eine bestimmte Zeit, und zählt, wie viele Knoten da durchgelaufen sind, dann sagt man, das Schiff läuft so viele Knoten. Daher kommt dieser Begriff, das ist also heute einfach ein Wort, das ich meine, nicht? Aber ursprünglich war das so. Die Geschwindigkeit wird gemessen durch die Anzahl der Knoten in der Logleine, die einem durch die Hände gleiten, wenn man mit der Sanduhr eine bestimmte Zeit misst. Nun, damit kann man also die Geschwindigkeit des Schiffes messen, die Richtung, in der das Schiff läuft, kann man nach den Sternen orientieren. Und dann, wenn man immer wieder diese Geschwindigkeitsmessungen macht, kann man hoffen, dass man weiß, wie weit man nach Westen oder nach Osten gefahren ist im Verlauf vieler Tage. Das dabei natürlich, besonders wenn das Wetter nicht sehr gut ist und das Meer stürmisch, sehr große Fehler auftreten. Klar, man muss dann immer Schätzungen machen, wie groß die Drift des Schiffes ist, nicht wahr? Wie groß das, wie stark das Log abgetrieben wird und so weiter. Und so wusste man eigentlich nicht, wie groß die Distanzen sind auf dem Ozean, also auch noch der Barbier um 1680 hatte keine vernünftige Vorstellung, wie weit es von,
von Mexiko, der, also von der Landbrücke, der zentralen amerikanischen Landbrücke über den Indischen Ozean ist, bis man also an die ersten Inseln, nicht wahr, sagen wir Sumatra, kommt. Man hat das im Allgemeinen optimistischerweise immer sehr unterschätzt. Und dann hat man zu wenig Proviant mitgenommen und zu wenig Wasser und dann kann man in große Schwulitäten. Dieser Tartier ist übrigens ein interessanter Autor. Es gibt also dieses Buch, wo er seine Reisen beschreibt. Das ist also so 1780 und er ist einer der letzten dieser also Seeräuber, nicht wahr? Ich wurde ein Seeräuber. Aber das war ein vom Staat engagiert. Er hatte einen Vertrag mit dem Staat, also damals mit dem Inland. Und hat aber auf eigene Rechnung sozusagen einen Privatkrieg geführt gegen die spanischen Handelsflotten. Man hat dann immer versucht, die Silbertransporte in Mexiko aufzufangen. Das war eigentlich kein Haus. Und er ist also so mit Schiffen gefahren, da war Zentralamerika, da sind sie zu Fuß, sind sie über den Golf von Panama gewandert und dann haben sie die Handstreik auf der anderen Seite ein spanisches Schiff erobert. Und dann haben sie versucht, die spanischen Silberflotte abzufangen, das ist dann aber schief gegangen. Dann haben sie sonst sich als Räuber betätigt und dann sind sie mit einem neuen Schiff, das sie sich erobert haben, das ganz große Altklassifizierte, Richtung China abgereist. Das war und dann kommt natürlich alles in China. Wir haben dann den ersten Krieg, warum da so. Alles sehr lustig, dass diese malaiischen Potentaten, nicht wahr? Also diese Pfahlbaudörfer wohnen und Schlösser, nicht wahr? Was ist interessant? Der Tarpe wurde dann Mitglied der Royal Society, nicht wahr? Und war also ein ganz berühmter Mann. Und er war ein Bauernsohn, genau wie der Newton. Und es ist interessant, nicht wahr, diese Leute, die gingen alle ins Gymnasium, die haben eine kleine Kurve geschickt. Und was typisch ist, das ist auch, dass also nicht nur gebildete Leute, da war ich so selbstverständlich, also sagen wir Gentry, sondern auch diese besseren freien Bauern, nicht wahr, jemand, jungen Bauern, also Land. Von denen die meisten seiner Mitmatrosen waren auch solche Leute, die hatten immer eine musikalische Ausbildung. Man konnte also die Reigentänze in korrekter Weise aufführen und konnte die dazugehörigen Musikalmarken machen, vor allem der Geige spielen. Und die hatten auf diesem ganzen Räuberreisen und wenn sie dann kommen zu so diesem Potentaten, nicht war der also da, also, die empfängt, das wusste ich nicht, die machen sie dann Schuhe, das ist ein kolossaler Erfolg, die haben auch einen Schuh gemacht, die haben alles, weiß ich nicht, die machen sie dann Schuhe, das ist der große Erfolg, und das Dummerweise ist es dann so, die Schuhnesten, da hat man, damit man das gut einfädeln kann, vorne so Schweineborsten hineingeklebt, damit es steif ist. Und nun ist aber das Schwein bei diesen Leuten kaputt. Das ist ganz schrecklich, man merkt das also an diesem. Wenn die vorne Schweineborsten sind, da kann man diesen Schuh, der ist also unrein geworden. Nicht wahr? Das ist natürlich eine große Katastrophe, aber man kann das sich dann gütlich einigen, wenn man sagt, also man nimmt die Schuhe sofort zurück, neue Schuhe und so weiter und so weiter. Und der Fürst, der lässt dann also auch so Tänze aufführen und dann finden die Leute diese Matrosen eben, sie müssten doch auch etwas bieten. Nicht? Und dann holen sie eben ihre Geigen und führen also solche klassischen Reigentänze auf, zu großen Wohlgefallen von diesen Potentaten. Das zeigt Ihnen, nicht wahr, ein solcher Seeräuber, das waren schon gewalttätige Leute, aber das waren keineswegs ungebildete. Die hatten durchaus Kultur. Das waren halt auch. Und ich meine, ich weiß nicht, ob man, wenn man heute so Abenteuer ausrichten würde, und die würden bei den Potentaten landen, ob sie dann die nötige Fähigkeit hätten, sich da als Kettenkämpfer zu machen, etwas Vernünftiges, etwas Gutes zu liefern und einfach Schnaps. Und dann noch eine künstlerische Darbietung, die anerkannt wird, die Das ist genau.
Das ist gleich ganz so fein. Und, diese ganze Problematik war also immer die Breiten, diese Längenbestimmungen. Man hat also dann so an alle möglichen Dinge diese Hoffnung gegeben. Zum Beispiel die Beschäftigung mit der Mondpionin war auch so eine Hoffnung. Ich war, der Mond wäre ja an sich eine Uhr. Ist nicht so schlecht. Das geht die 28 Tage, und wenn man also die Stellung, ja jeden Tag ändert der Mond ja sehr stark seine Stellung. Der Mond ist also eine Uhr, und wenn Sie die Mondörter wirklich genau kennen, nach der astronomischen Zeit, dann haben Sie eine sehr gute Uhr, da muss man nur die Mondstellung bestimmen, dann weiß man, was die astronomische Zeit ist, und dann misst man noch die Ortszeit, also irgendeinen Stern oder Sonnenstand, dann hat man die Zeitdifferenz, und dann weiß man also sozusagen, wie weit östlich man von Greenwich ist. Also wenn Sie eine Uhr haben, dann können Sie die Länge wissen. Und da man keine vernünftigen Uhren machen konnte, mechanische, die gut genug gehen, war immer die Hoffnung, wenn man den Mond benutzen könnte als Uhr, dann wäre es prima. Die Dummheit, das Dumme ist, dass der Mond so ungenau läuft, weil die Störung des Mondes durch die Sonnenwirkung ist so groß. Also der Mond ist kein anständiges Kepler-Problem, sondern der hat eine sehr große Störung. Und man hatte keine genauen Kenntnisse, wie der Mond eigentlich läuft. Und darum hat man sich so mit der Mondtheorie dann beschäftigt. Und die Pendeluhr von Huygens wurde also auch dann sofort gedacht, da kann man sie nicht als Längenbestimmung machen, weil Greenwich nach einem schwarzen Schiff natürlich keine gute Einrichtung. Und darum hat man dann, dieses Zyklonen-Pendel erfunden. Und dann hat der Huygens selbst noch die Uhr erfunden. Und das war ja dann die Lösung. Und man brauchte dann den Mond nicht mehr, sondern man hatte dann die Schiffskolonie. Nun, er kommt dann eben auch noch auf die medizinischen Einwendungen, und er sagt also, ist er ganz sicher, dass er gegen Kopf nichts nützt. Er ist ein Arzt und hat das ausprobiert. Nun, er stellt aber, möchte dann doch irgendetwas beitragen, das hört sich so nicht so negativ. Und dann teilt er also mit, dass man das Eisen benutzt werden kann, man braucht nicht Magnet, man nimmt einfach Eisen mit, aber man macht feines Eisenpulver. Gießt Essig drauf, wasche, trockne. Und dieses Präparat gibt man dann gegen schwache oder zu feuchte Leber und geschwollene Milz, nachdem man abgeführt hat. Blutarme Frauen werden davon, junge blutarme Frauen werden davon gesund. Und das ist also ein Eisenpräparat, nicht wahr? Das gibt es Blutarme und Zweifel und Milzregister. Also. Er sagt aber, die trockene Leber sei das schlecht. Ob Eisen warm oder kalt ist, darüber sind die Meinungen gestellt. Und ich meine, was eine feuchte Leber und eine trockene Leber ist, das weiß ich auch nicht, aber das ist einfach nicht mal eine altertümliche Weise, die Begriff zu beschreiben. Wahrscheinlich wussten die ersten schon, was damit gemeint ist. Und nun kommt eben die große Erkenntnis, dass in der Erde ein Magnet ist. Sie hat genauso Kohle, die hat eine Vertikalität und sie rotiert um eine feste Achse. Daraus folgt, dass die Behauptung des Aristoteles, dass das Element Erde, formlos, träge, kalt und trocken sei, falsch ist. Niemand hat dieses Element je gesehen, nicht einmal im Raum. Nun, die aristotelische Bewegungstheorie ist falsch, nicht wahr? Und da werden also Bewegungsarten aufgezählt. Das ist merkwürdig, weil für uns sind das gar nicht nur Bewegungsarten, nämlich das Zusammenlaufen, die Anziehung. Die Direktion, das ist in die Nord-Süd-Richtung einstehen. Die Variation, die Abweichung, ja, die Deklination, die Leitung und die Revolution. Und die Revolution, die Drehung. Nun, magnetische Anziehung. Nun, es gibt verschiedene Anziehungen. Es gibt auch noch die Anziehung des Bernsteins, nicht von dem man reibt, die elektrische Anziehung. Das Wort Elektrizität stammt von Hilbert
Elektron ist ein Wort für der Stern der Artikel über das Abbrechen der 7 Goldbegierungen, auf dem man nichts gemacht hat. Und daraus kommt das Wort Elektrizität. Der Bernstein kommt aus dem Meer, vor allem aus Preußen. Also Preußen ist ja heute Ostpreußen. Also Preußen ist ja eigentlich Brandenburg, was man unter Preußen versteht. Das, was ursprünglich in Preußen ist, das Ostpreußen, das ist die Polen gehört. Und das war der Kurfürst von Brandenburg, der hatte eine Art Protektorat über Ostpreußen, das ja ursprünglich den deutschen Orden gehörte. Und er war aber als solcher polnischer Vasall. Und der Kurfürst von Brandenburg, und zwar also der Sohn des Kurfürsten, war ich glaube ich, hat dann sich vom Kaiser den Titel eines Königs von Preußen erkauft. Das war aber also nur so eine Art Scheinherrschaft dort in Ostpreußen. Und darauf hieß sie sich dann Königin von Preußen, aber ihr wirkliches Land, das war Brandenburg. Grafschaft, die Markgrafschaft Brandenburg. Und dann, weil das eben das Königstitel die Weiler war, ist dann also richtig der Große, war dann der König von Preußen. Aber zum Beispiel Marie Theresia hieß man ja auch immer die Königin von Ungarn. Denn als Herrscherin Österreichs war sie ja nur Erzherzogin. Königin war sie nur, war Königin von Ungarn. Darum heißt es dann immer die Königin von Ungarn in der zeitgenössischen Königin. Und er hält das also für eine voluminöse Substanz. Er stellt nun fest, dass im Gegensatz, dass also man natürlich viel Unsinn geschrieben habe, geheimnisvoll, wunderträumerisch, mystisch und all das hat gar keinen Nutzen. Nicht nur der Bernstein hat diese Eigenschaft, dass wenn man ihn reibt, dass er praktisch nicht verwandelt, sondern auch Diamant, Saphir, andere Edelsteine, Wertkristalle, Glas, Schwefel, Silber, Harz. Diese Körper ziehen nun alles an. Irgendetwas Leichtes und Leichtes. Und diese Anziehung kann man durch ein Elektroskop zeigen, das heißt das Versorium. Das ist also eine Metallnadel, 3 bis 4 Finger lang, ganz leicht, und das dreht man aufgestellt, ist, wenn man was hat, dann dreht sich das, die zeigt, was das Ding für uns ist. Nun, woher diese Anziehung kommt, hat sie mit Wärme etwas zu tun. Der Cardano vergleicht sie mit der Anziehung der Schröpfköpfe. Es ist ein Hunger und Wärme ist es nicht. Glühende Körper ziehen gerade nicht an. Das ist auch wichtig. Die Erscheinung ist im Gegensatz zum Magnetismus ganz unspezifisch. Das ist keine Verwandtschaft oder so etwas. Die vielen falschen Vermutungen zeigen Leute von scharfer Intelligenz und ohne faktisches Wissen, ohne Experimente ihren Leid. Es gibt auch andere Körper, die nicht anziehen, obwohl sie hart sind, wie Agar, Karneol, Perlen, Alabaster, Marmor. Dann die Metalle und der Magnet. Die sind just nicht elektrisch. Er meint nun, dass was aus Wasser konkretisiert sei, das ziehe elektrisch an. Was aus Wasser und Erde gemischt sei, das ziehe elektrisch an. Nun, der Grund der Anziehung aller Körper ist immer Materie oder Form. Die elektrische Wirkung kommt aus der Materie, die magnetische Wirkung kommt aus der Form. Und damit will ich heute schließen und also über das noch den Rest dann das nächste Mal erzählen und wollen wir dann uns überlegen, was denn das Ganze als, sozusagen als Stufe in der Physik zu bedeuten hat. Und wenn Sie irgendetwas wissen wollen, dann bitte, also sagen wir es nicht. Also, ob sie Wünsche haben, wenn ich sie nicht erfüllen kann, dann sage ich eben, ich kann die Wünsche nicht erfüllen. Das heißt aber nicht, dass das unvernünftige Wünsche wären, sondern das heißt lediglich, dass ich auch nicht allwissend und allmächtig bin, sondern ich weiß nicht das, was ich so zu schön weiß.